Aber man konnte auch schon etwas von der süßen Vorsehung schmecken. Gerade in der Treue und der Hingabe dieser moabitischen Schwiegertochter Ruth, die bereit war, ihr eigenes Volk, ihre Familie, ihr Land zurückzulassen und mit Noemi nach Juda zurückzugehen, wird das deutlich. Ruth ist also eine wahre Hoffnungsträgerin, weil sie nicht nur ihre Schwiegermutter gern hat, sondern auch Jahwe, den Gott Israels, liebt. Dein Gott ist mein Gott, sagt sie. Ich werde dich nicht verlassen. Ich werde bei dir bleiben, egal was kommt. Aber Noemi selbst konnte noch keine Hoffnung sehen. Trotzdem war Gott schon am Werk, als er Noemi und Ruth gerade dann nach Juda zurückführte, als die Hungersnot vorbei war und die Gerstenernte anfing. Sein Wirken war aber noch unsichtbar. Es war noch immer Nacht. Noemi war deprimiert, mutlos. Doch wenn wir genau hinhören, dann hören wir Gott schon flüstern, dass der Morgen kommt. Die Ernte steht bevor. Bald wird ein besserer Traum offenbart und erfüllt. In Kapitel 2 beginnt Gott jetzt auch sichtbar zu handeln. Wir lesen ab Vers 1, falls es funktioniert. Nun hatte Noemi einen Verwandten ihres Mannes, der war ein sehr angesehener Mann aus dem Geschlecht Elimelechs und sein Name war Boas. Ruth aber, die Moabiterin, sprach zu Noemi, lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen bei dem, in dessen Augen ich Gnaden finde. Da sprach sie zu ihr, geh hin, meine Tochter. Und so ging sie hin, kam und las Ehren auf dem Feld hinter den Schnittern her. Es traf sich aber, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. Und siehe, Boas kam von Bethlehem her und sprach zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Und sie antworteten, der Herr segne dich. Und Boas fragte seinen Knecht, der über die Schnitter bestellt war, zu wem gehört diese junge Frau? Und der Knecht, der über die Schnitter bestellt war, antwortete und sprach, das ist die moabitische junge Frau, die mit Noemi aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist. Und sie hat gesagt, lass mich doch auflesen und zwischen den Gaben sammeln hinter den Schnitten her. Und sie kam und blieb vom Morgen an bis jetzt. Sie bleibt nicht lange zu Hause sitzen. In diesen Versen begegnen wir schon mal Boas und wir lernen noch mehr von Ruths Charakter kennen. Und in den ganzen Szenen verspüren wir etwas von Gottes barmherziger Fürsorglichkeit. Lass uns kurz den Boas, diesen gottgläubigen Ehrenmann und Edelmann, anschauen. Wir lesen, dass er ein naher Verwandter Elimelechs, dem verstorbenen Mann Noemis, war. Und wer die Story das erste Mal liest, er erkennt sofort, dass die Lage gar nicht so aussichtslos war, wie sie Noemi im ersten Kapitel in den Versen 11 bis 13 beschrieben hatte. Und dass es ja doch noch einen Verwandten gibt, der eventuell als sogenannter Löser in Frage kommt. Ein Löser war damals der nächststehende Verwandte, männliche Verwandte, der einem in Not geratenen Stammes- oder Sippenangehörigen oder Verwandten zum Beispiel durch Auslösung des verkauften oder verpfändeten Grundbesitzes beistehen sollte oder beizustehen hatte. Boas konnte sozusagen Löser sein, indem er das sogenannte Leviratsehengesetz erfüllte, wenn er das wollte. Mehr davon nächsten Sonntag. Auf jeden Fall ist Boas wie so ein Lichtspalt im dunklen, bitteren Wolkenhimmel, der über Noemi hing. Und wir werden sehen, mit der Entfaltung der Geschichte wird dieser Lichtspalt eigentlich immer größer. Denn Boas ist ein angesehener Mann mit ungewöhnlichen Qualitäten. Das hebräische Wort für ein angesehener Mann bedeutet wörtlich ein mächtiger Mann von Wert. Elimelech war reich, hatte Grundbesitz, Felder. Aber sein Herz war dadurch nicht stumpf und unsensibel geworden. Viel wichtiger als sein Reichtum war seine Beziehung zu Gott. Das sehen wir in den gelesenen Versen in der Art und Weise, wie er seine Arbeiter begrüßt und mit ihnen redet. Boas war ein Mann, in dessen Leben Gott Jahwe eine wichtige Rolle spielte. Und wir sehen das, wie er auch seine Arbeiter hier begrüßt. Sein Auftreten macht deutlich, dass das für ihn nicht nur so fromme Plattitüde, so wie ein lapidares Grüß Gott war, sondern bewusst gesprochene Worte. Wenn wir wissen wollen, wie jemand wirklich zu Gott steht, dann müssen wir herausfinden, wie Gott sein ganz normales Alltagsleben bestimmt. Ich habe mal gehört von einer Geschichte, Brennan Manning, ein schon leider verstorbener Bruder, Buchautor aus den USA. Vor ein paar Jahren hielt er einen Vortrag an der University of Notre Dame. Das ist nicht sehr weit von Warsaw, wo wir gelebt haben. Und Kent Denlinger, mein Freund, der ist zu diesem Vortrag gefahren mit noch ein paar anderen aus der Gemeinde. Von ihm weiß ich die Geschichte. Brennan Manning hat dort gepredigt und am Ende des Vortrags applaudierte der ganze Hörsaal. Er war schon weg von der Bühne und die applaudierten immer. Und dann kommt Manning zurück und er sagt folgenden Satz. Er sagte, applaudiert nie einen Mann, bevor ihr nicht wisst, wie er seine Frau zu Hause behandelt. Und ging weg von der Bühne. Und Kent sagte mir, glaubst du, ich weiß noch, über was der damals gesprochen hat? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber diesen einen letzten Satz, den habe ich mir gemerkt für den Rest meines Lebens. Wie leben wir mit unserem Gott im Alltag? In den ganz normalen alltäglichen Begegnungen. Welche Rolle spielt er in unseren Gesprächen, wenn wir mit unserem Ehepartner, mit unserem Chef, mit unseren Arbeitskolleginnen und Kollegen reden? Ist uns bewusst, dass er immer dabei ist, immer gegenwärtig, mit uns, bei uns, in uns? Ich glaube, das würde in unserem Alltag einen sehr großen Unterschied machen. Wären wir uns dessen mehr bewusst? In unserem Alltag, das heißt in unserem Büro oder in der Werkstatt oder in der Firma, an der Uni, in der Schule, zu Hause mit der Familie. Da wird hauptsächlich unsere Beziehung zu Gott gelebt. Und nicht am Sonntag 2 Stunden im Gottesdienst. Auch Ruth leuchtet mit ihrem Charakter hervor in diesem Kapitel. Erstens, ich nenne sie einfach eine charakterstarke Frau. Wir sehen das, erstens, wie sie die Initiative ergreift, um für ihre Schwiegermutter zu sorgen. Vielleicht hatte sie auch von dem Recht der Armen in Israel gehört, Getreide von einem Feld zu sammeln, das von den Erntearbeitern schon abgeerntet war. Die Ecken der Felder, die sollten ja nach dem Gesetz, 3. Mose 19, können wir das nachlesen, bewusst nicht total abgeerntet werden, um für die Armen und Fremden zu bleiben. Ruth wartet also nicht, bis Noemi ihr diente, sondern sie ergreift selbst die Initiative. Und Noemi spürt die Treue und Liebe dieser jungen Frau und sie lässt sie gehen. Geh nur, meine Tochter. Und dann, wir lesen das und man denkt, kann es sein, dass die Treue und die Liebe von Ruth schon so einen kleinen Funken Hoffnung in Noemi geweckt hatte? Oft ist es so, dass die Liebe und Treue eines Menschen in einem anderen etwas wecken und bewirken kann. Wir nennen das die echte Gemeinschaft der Kinder Gottes, in der Gottes sichtbares Wirken beginnt. Und dann begeistert mich bei Ruth zweitens ihre Demut. Sie ist eine Frau, die Initiative ergreift, aber ohne anmaßend, fordernd, überheblich zu werden. In Verse 7 haben wir gelesen, wie sie ganz höflich die Arbeiter von Boas um Erlaubnis bittet, auf dem Feld nachzuernten. Sie kommt nicht einfach und beansprucht irgendwie ihr Recht, sondern sie ist demütig, sie ist bescheiden. Man ist gern mit Leuten zusammen, die so einen Charakter haben, die nicht fordernd auftreten, sondern demütig und dankbar sind. Drittens nehmen wir aus diesem Abschnitt, dass Ruth auch eine sehr fleißige Frau war. Der Vorarbeiter erwähnte, dass sie von morgens bis abends, mit Ausnahme wahrscheinlich einer kurzen Ruhepause, gearbeitet hatte. Und in Vers 17 werden wir noch lesen, dass sie am Abend vor dem Heimgehen auch noch die ganzen Ehren ausklopfte. Ohne Zweifel, glaube ich, will hier der Erzähler, dass wir Ruth für ihre Treue und ihre Hingabe gegenüber ihrer Schwiegermutter, ihre Initiative, ihre Demut, Dankbarkeit, Höflichkeit und auch ihren Fleiß bewundern. Diese Charaktereigenschaften, sie werden im Laufe der Geschichte immer wieder so aufleuchten. Ruth, diese moabitische Witwe, ist also eine besondere Frau. Und es ist gut, wenn wir sie uns als Vorbild nehmen. Noch einen Satz aus Vers 3 möchte ich gerne hervorheben, bevor wir die Geschichte weiterlesen. In Vers 3, da heißt es, und so ging sie hin, kam und las Ehren auf dem Feld hinter den Schnitten her auf. Und dann dieser kleine Satz, es traf sich aber, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. Es traf sich aber, es begab sich eben. Ruth macht sich auf, um Gutes zu tun, um einer demütigen, ehrlichen, vom Gesetz Gottes geordneten Arbeit nachzugehen. Und es traf sich aber. Klingt nach bloßem Zufall, oder? Aber es ist kein Zufall, dass sie gerade auf dieses Feld und nicht auf ein anderes trifft. Gottes barmherzige Vorsehung klingt hier schon in diesem kurzen Satz an. Und Noemi wird am Ende des Kapitels noch davon sprechen. Dieselbe souveräne Führung Gottes, die Jahrhunderte später die Magier nach Bethlehem führte, die brachte auch Ruth auf das richtige Feld in Bethlehem. Ruth kam auf Boas Feld, weil Gott gnädig und souverän führt, auch wenn es gerade den Anschein hat, als würde er schweigen. Wie wenig wissen auch wir, was morgen und übermorgen uns widerfahren mag. Wir haben keine Ahnung. Die Zukunft ist ungewiss. Aber ich glaube, eins darf uns trösten, liebe Geschwister. Nichts passiert zufällig. Gott ist immer am Wirken. Und die kleinen Begebenheiten von heute oder morgen können vielleicht Ereignisse von großer Wichtigkeit herbeiführen. Vergessen wir das nicht. Es gibt keine Zufälle. In allem verfolgt Gott seine Absichten. So auch in unserer Geschichte hier. Lass uns weiterlesen ab Vers 8. Da sprach Boas zu Ruth: Hörst du meine Tochter? Wenn ich das so höre, wie er sie anspricht, vermute ich mal, dass er um einiges älter war als Ruth. Und er sagt, du sollst auf keinen anderen Acker gehen, um aufzulesen, und begib dich auch nicht weg von hier, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Dein Auge sei auf das Feld gerichtet, wo sie schneiden, und geh hinter ihnen her. Habe ich nicht den Knechten geboten, dass dich niemand antasten soll? Und wenn du Durst hast, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knechte schöpfen. Boas begegnet also der Ruth mit ausgesprochener Freundlichkeit und Güte. Er bietet ihr Versorgung, aber auch Sicherheit vor unangenehmen Bemerkungen der männlichen Erntearbeiter an. Finde ich ganz toll. Und das, was er hier sagt, das geht eigentlich weit über das hinaus, was das Recht forderte oder was damals üblich war. Und da lesen wir, wie Ruth wieder mit äußerster Demut antwortet, Vers 10, da fiel sie auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde und sprach: Warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst, da ich doch eine Fremde bin? Ruth stellt hier eine sehr tiefgehende Frage. Lasst uns ein bisschen noch darüber reflektieren. Sie ergänzt sehr gut auch das, was eigentlich der Friedemann schon in seiner Anmoderation heute gesagt hat. Warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden? Das ist eine wichtige Frage, die wir alle auch Gott stellen sollten. Kaum etwas ist wichtiger als die Antwort auf diese Frage. Ruth wusste, ich bin eine Fremde hier, eine Moabiterin. Mir steht es gar nicht zu, so freundlich und so lieb behandelt zu werden. Eigentlich hatte sie etwas ganz anderes erwartet, als sie dieses Feld betrat. Hatte sie überhaupt kein Anspruchsdenken oder Haltung. Und sie bringt ihre ganze Dankbarkeit zum Ausdruck, indem sie sich vor Boas niederbeugt und fragt: Warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden? Und er antwortet: Es ist mir alles erzählt worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast, nach dem Tod deines Mannes, wie du deinen Vater und deine Mutter und dein Heimatland verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du zuvor nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat, und die werde voller Lohn zuteil von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Nun, offensichtlich hatte Boas schon von Ruths Charakter, ihrer Hingabe, ihrer Treue Noemi gegenüber gehört. Das hat sich rumgesprochen am Flecken. Bethlehem war nicht New York. Und er war tief beeindruckt davon. Nun, auf den ersten Blick könnte Boas Antwort auch so verstanden werden, als würde die Gnade, die Ruth jetzt erfährt, eigentlich die Belohnung sein für ihr gutes Werk, das sie an Noemi getan hat. Ist ja naheliegend, das so zu interpretieren, oder? Ruth hat einen tollen Charakter. Sie hat ihre Schwiegermutter nicht im Stich gelassen. Als es darauf ankam, hat sie die richtige Entscheidung getroffen. Und jetzt wird sie von Gott belohnt mit Gnade. Aber ist es das? was uns der Erzähler hier wirklich vermitteln will? Ruths Liebe und Hingabe zu Noemi ist das gute Werk, das sie getan hat. Und jetzt wird sie eben belohnt mit der Gnade und Güte von Boas und von Gott. Ist das also die Botschaft hier? Gott oder Gnade ist etwas, was wir uns verdienen können. Das würde dem total widersprechen, was der Friedemann vorher gesagt hat. Ich glaube nicht. Wenn wir dieser Spur folgen, dann werden wir direkt in das Feld der Religion und des Moralismus kommen. Sie führt uns nicht zum Evangelium. Boas ist hier nicht der Arbeitgeber, der jetzt in der Pflicht steht, Ruth für ihre guten Taten zu belohnen. Ich glaube, gerade in Vers 12 wird uns ein ganz anderes Bild vermittelt als das des Arbeitgeber-Arbeitnehmers. Da sagt nämlich Boas ganz klar, dass Gott derjenige ist, der Ruth reichlich belohnt für ihre Liebe zu Noemi, aber wohlgemerkt auch nicht in dem Sinne, Gott, der reiche Arbeitgeber, belohnt jetzt Ruth für ihre tollen Leistungen an Noemi mit einem fetten Bonus von Gnade, sondern das Bild zeigt uns Gott als den großen Adler, unter dessen Flügeln Ruth, diese junge, unbedeutende moabitische Witwe, wie so ein kleines Adlersküken Zuflucht suchte. Und deshalb hat mich Vers 12 bewogen, dieses zweite Kapitel von Ruth zu überschreiben, Zuflucht unter Gottes Flügeln. Übrigens, David betet im Psalm 57, Vers 1, sei mir gnädig, oh Gott, sei mir gnädig, denn bei dir birgt sich meine Seele und ich nehme Zuflucht unter den Schatten deiner Flügel. Warum sollte Gott an Ruth Gnade erweisen? Weil sie Zuflucht suchte unter Gottes Flügeln. Sie hat ihre ganze Hoffnung auf den Gott Israels gesetzt. Und sie hat ihm vertraut, dass er sie führen und bewahren wird. Meine Lieben, Gott wird geehrt, wenn ein Mensch in seiner ganzen Bedürftigkeit zu Gott kommt und bei ihm Schutz sucht. Wenn ein Mensch Gott mehr zutraut und sich bei ihm sicherer fühlt und ihn mehr wertschätzt als irgendetwas anderes. Ich bin sicher, Ruth hat sich ganz bewusst unter Gottes Schutz und Führung gestellt. Und ich denke, das hat sie letztlich auch zur Freiheit befähigt, alles zurückzulassen und Noemi zu begleiten und auch für sie zu sorgen. Also noch einmal, warum hat Ruth Gnade gefunden, nicht als Lohn für ihre tolle Leistung, sondern weil sie unter Gottes Flügeln Zuflucht suchte? Sie hat sich diese Gnade nicht verdient, wie ein Arbeiter eben seinen Lohn, sondern im Vertrauen hat sie sich zu Gott gestellt. Unter seine Flügel. Und ich denke, das ist letztlich auch die Botschaft des Evangeliums im Alten und im Neuen Testament. Gott ist jedem gnädig. Egal, ob er Iraner oder Syrer oder Palästinenser oder Israelit oder ein Deutscher ist, der zu ihm kommt und sich vor ihm demütigt und ihn mehr schätzt als alles andere. Und wie Ruth, Zuflucht unter seinen Flügeln sucht. Diese Stelle, sie erinnert ein bisschen auch an Jesu Aussage, die er in Lukas 13, 3, 34 sagt. Er sieht über Jerusalem. Und er sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Alles, was die Pharisäer hätten tun müssen, wäre gewesen, Jesus zu vertrauen und unter seine Flügel zu kommen und bei ihm Erlösung zu suchen, zu erkennen und zu sehen, er ist tatsächlich der Messias, der versprochene, verheißene, gesalbte. Mit anderen Worten, sie hätten aufhören müssen, sich selbst zu rechtfertigen, aufhören, sich auf sich selbst zu verlassen, sich selbst zu verherrlichen. Aber sie wollten nicht. Ruth war nicht ihr Vorbild. Sie waren nicht bereit, sich vor Jesus zu beugen und auf ihr Angesicht vor ihm zu fallen und seine Gnade zu erkennen und zu bestaunen. Lass uns, meine Lieben, nicht wie die Pharisäer sein, sondern wie Ruth. Unter Gottes Flügeln Zuflucht suchen. Immer wieder. Wir haben nichts zu beanspruchen. Alles, was wir sind und haben, ist Gnade. Und wie die Steffi da so schön gesungen hat, weil das Video versagt hat, diese Gnade kann ich nicht verdienen. Diese Gnade, sie ist ein Geschenk, was auch kommt. Ich werde sie nie verlieren. Ich kann nichts dafür tun. Ich kann nur in ihr ruhen. Denn Gott ist nicht ein Arbeitgeber, der nach guten Arbeitern sucht. Er ist vielmehr wie so ein Adler, der Ausschau hält nach den Menschen, die ihm vertrauen und unter seinen Flügeln Zuflucht suchen, die bereit sind, eben Vater und Mutter und ihr Heimatland und alles andere zurückzulassen, das uns hindert, ein Leben der Liebe unter den Flügeln Gottes zu leben. In Vers 13 sagt Ruth zu Boas: Mein Herr, lass mich Gnade finden vor deinen Augen, denn du hast mich getröstet und deiner Magd freundlich zugesprochen, obwohl ich doch nicht einmal wie eine deiner Mägde bin. Auch wieder, ja, richtig demütig, bescheiden. Und zur Essenzeit, Vers 14, sprach Boas zu ihr: Komm her und iss von dem Brot und tunke dein Bissen in den Essig. Und sie setzte sich neben die Schnitter. Er gab ihr aber geröstetes Korn und sie aß und wurde satt und ließ übrig. Und als sie wieder aufstand, um Ehren aufzulesen, gebot Boas seinen Knechten und sprach: Lasst sie auch zwischen den Gaben auflesen und tu dir nichts zuleide. Und ihr sollt auch aus den Ehrenbünden etwas für sie herausziehen und es liegen lassen, damit sie es auflesen kann. Und ihr sollt sie deswegen nicht schelten. Was für ein großzügiger Mann. Ein Edelmann, dieser Boas. So las sie auf dem Feld bis zum Abend. Und als sie ausgeklopft hatte, was sie aufgelesen hatte, waren es etwa 17 Kilogramm. Ein ungewöhnlich reiches Ergebnis für einen Tag der Ehrenlese. Es reichte für einige Tage aus. Und dann lesen wir weiter ab Vers 18, wie der Lichtspalt jetzt plötzlich für Noemi, dieser Lichtspalt in dieser dunklen Wolkendecke, die immer noch über ihr hing, wie der anfängt, immer mehr sich zu öffnen. Vers 18. Und sie hob es auf und trug es in die Stadt, also das, was sie aufgelesen hatte. Und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte. Dazu zog sie heraus, was sie übrig gelassen hatte, nachdem sie satt geworden war, und gab es ihr. Also das, denke ich, meint hier das Vesper. Das, was vom Vesper übrig geblieben war, ja. Und ihre Schwiegermutter sprach zu ihr: Wo hast du heute aufgelesen und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der sich um dich gekümmert hat. Da sagte sie ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sprach: Der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. Da sprach Noemi zu ihrer Schwiegermutter: Gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade den Lebendigen und den Toten nicht entzogen hat. Und Noemi sagte ihr: Der Mann ist mit uns nahe verwandt. Er gehört zu unseren Lösern. Und Ruth, die Moabiterin, sprach: Er sagte auch das zu mir: Du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis sie mit meiner ganzen Ernte fertig sind. Und Noemi sprach zu ihrer Schwiegermutter Ruth: Es ist gut, meine Tochter, wenn du mit seinen Mägden ausgehst und man dich nicht auf anderen Äckern dann belästigt. So hielt sie sich bei der Ehrenlese zu den Mägden des Boas, bis die Gersten- und Weizenernte vollendet war. Und sie wohnte bei ihrer Schwiegermutter. Da wird jetzt nochmal der Scheinwerfer in der Geschichte wieder auf Noemi gesetzt. Ruth kommt nach Hause, reich beschenkt, und berichtet vor allem, was passiert ist, dass sie diesen Boas kennengelernt hat, dass er sie angesprochen hat und wie respektvoll und lieb der eigentlich sie behandelt hat. Und wie reagiert Noemi, als sie erfuhr, dass Ruth in Anführungsstrichen zufällig Boas begegnet ist und auf seinem Feld gearbeitet hat? Sie erkennt sofort die Hand Gottes. Ein neuer Traum wird in ihr geweckt. Gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade den Lebendigen und den Toten nicht entzogen hat. Und das Wort, das hier für Gnade vorkommt, ist mein Lieblingswort aus der hebräischen Sprache. Es ist dieses wunderschöne Wort Chesed, das die loyale, gütige, gnädige, barmherzige Bundesliebe Gottes zu den Seinen beschreibt. Ein Wort, das sich auf eine enge Beziehung bezieht, wo die eine Seite, weil es ihrem Wesen entspricht, in Treue zu der anderen Seite steht. Das ist Chesed. Ein Wort von ganz wichtiger Bedeutung, kann gar nicht mit einem einzigen Begriff ins Deutsche übersetzt werden. Wir merken, wie sich hier etwas beginnt zu verändern in Noemi. Denn sie sieht in Gott jetzt nicht mehr nur eine Macht, die etwas tun könnte, es aber nicht tut. Noemi kann Gottes Barmherzigkeit, seine Chesed-Liebe sehen, auch wenn ihre Familie noch immer tot ist. Gott könnte Elimelech, ihren Mann und die Söhne auferwecken. Er tut es nicht. Trotzdem bezeichnet Noemi Gott als barmherzig. Und sie geht so weit, dass sie sogar diese Barmherzigkeit, diese Güte, diese loyale Liebe nicht nur auf sich, sondern auch auf ihren toten Mann und ihre Söhne bezieht, auf die Lebendigen und die Toten. Der Traum, der jetzt in Noemis Herz geweckt wurde, er reicht über die Grenzen dieser Welt hinaus. Und sie kann plötzlich von ihrem zerbrochenen Traum wegschauen und wieder auf mehr hoffen. Auf etwas, was Gott tun kann. Noemi kann sagen, Gott ist gut. auch wenn er schwere Dinge und Verluste und Leiden und Trauer und Nöte und Unsicherheiten und Existenzängste in meinem Leben zugelassen hat, ist er trotzdem gut. Er weiß, was er tut. Er ist gut in allem, zu allen, die sich unter seinen Flügeln bergen und da Zuflucht suchen. Und wenn er nicht alle unsere Wünsche und Träume erfüllt, dann auf jeden Fall alle seine Verheißungen, wie Bonhoeffer das mal gesagt hat. Ich bin sicher, Noemi würde dieser Aussage zustimmen. Und er hat verheißen, dass alle Dinge denen zum Besten dienen, die ihn lieben. Er hat versprochen, bei denen zu sein, die unter seinen Flügeln Schutz suchen. Nehmen wir doch diese Botschaft mit in die nächste Woche und überhaupt auf unseren weiteren Lebensweg. Wir werden sie noch brauchen. Und wagen wir es immer wieder, auch nach zerbrochenen Träumen, unseren Blick auf Gott zu richten und zu erkennen, dass er gut ist und dass er uns zu neuer, tieferen Freude durch alle Dunkelheit hindurchführen will. Bleiben wir also nicht bitter. Suchen wir Zuflucht unter seinen Flügeln. Und lass uns immer wieder in Anbetung und Dankbarkeit uns vor ihm beugen und seine Gnade bestaunen und unter seinen Flügeln Zuflucht suchen. Amen.